Wunderschönen guten Morgen bzw. guten Abend nach Deutschland. Hallo Sören.
Hi Tobi.
Na,
Na,
wie
wie ist
geht's?
es?
Ich kann mich nicht beklagen. Also der Urlaub momentan schon gut erholt, viele
Ja.
neue Eindrücke erlebt, viel gesehen, gutes Essen, viel Meer und auch schon den ersten leichten Sonnenbrand bekommen.
Oh, ja, das ist auch gar nicht immer so schlecht. Hört sich gut an.
Ja, also es kann auf jeden Fall gut so weitergehen. Und jetzt gerade schaue ich gerade aufs Meer und hier ist eine Gruppe voller Leute, die gerade Morgen-Yoga macht. Meine Freundin ist auch gerade dabei, die ein bisschen Yoga mitmacht. Da geht eine ganze Stunde. Das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, um mit euch hier den Podcast aufzunehmen.
Wie warm ist es denn?
Momentan sind es so knapp 20 Grad. Wir haben ja gerade erst mal 8 Uhr am Morgen. Von daher, es wird auf jeden Fall noch deutlich wärmer werden.
Ja. Ja, wir haben hier Sturm und Regen, also gut, dass du nicht in Deutschland bist.
Okay. Und wie sind die Temperaturen im Meerbusch? Fabi?
Sehr gut soweit. Ja,
Ja?
hallo, hört ihr
Guten
mich?
Abend. Ja, wir hören dich. Wir hören dich, Fabi.
Abgekühlt, abgekühlt sind die Temperaturen.
Ah, okay. Ja,
Wie die Stimmung
lass uns.
wahrscheinlich.
Wie die Stimmung? Ja, heute die Folge wird ja ein bisschen anders laufen als gehabt. Qualitativ wird die wahrscheinlich ein bisschen oder nicht so an unsere letzten Folgen heranreichen, aufgrund von, ja, momentan, ich bin im Urlaub und wir nehmen über ein anderes Programm auf, aber wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und von der letzten Folge, Fabi, da müsste jetzt eigentlich auch was aufgelöst werden, ne?
Was denn?
Was denn? Ein Name müsste noch, glaube ich, aufgelöst werden. Wir können da, glaube ich, Sören gratulieren, soweit ich weiß.
Tatsächlich.
Das stimmt, ja, vielen Dank. Den Namen kann ich euch
Ja.
natürlich auch verraten. Es ist, wir haben uns für Leni Charlotte entschieden.
Ja, Sören ist in den letzten Wochen Vater geworden. Frau Sören und vor allem dem Kind geht es sehr gut und hat mich zu Hause auch soweit hoffentlich sehr gut eingelebt erstmal.
Ja, also es ist natürlich, Fabi kann da natürlich auch ein Lied von singen, ist ganz anders. Man hat natürlich jetzt noch mal mehr Verantwortung, aber zu Hause, ja, ist es dann eben auch mit der Familie am schönsten.
Gut. Ja, Fabi, wollen wir dann direkt mal durchstarten mit dem Topspiel vom letzten Spieltag? Wir nehmen jetzt schon am Dienstag auf, ein bisschen verspätet auch, aufgrund einiger ungünstiger Konstellationen. Es stand Topspiel drauf, wir hatten uns schon richtig drauf gefreut und am Ende sind wir, glaube ich, nicht wirklich enttäuscht worden, oder?
Bin ich heute als Erster an der Reihe? Normalerweise ist ja immer Sören derjenige, der anfangen darf,
Du
um
darfst, du
Wahrheiten
darfst.
zu erzählen.
Ja, bitte, dann haut mal rein.
Ja, sind wir bei dem Topspiel am Freitagabend oder bei dem Topspiel von Samstagabend?
Das Topspiel von Freitag.
Ach, dann nehmen wir ja eigentlich das komplette Highlight des Spieltags direkt vorweg.
Haben wir doch die
Dann
Topspiele haben wir doch die
werden.
letzten Wochen immer genommen, oder?
Man merkt, dass du im Urlaub bist und nur halb auf der Höhe, aber gut, akzeptieren wir so. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt heute uns miteinander zusammenschalten konnten. Ja, was sagen wir zum Spiel? Naja, überschattet am Ende des Tages natürlich von einer Szene in der 94. Minute. Spielfilm ist relativ einfach erzählt. Starke erste 15 Minuten der Bayern. Danach hatten die Bayern immer mehr Schwierigkeiten, eigentlich ihr Spiel durchzubringen. Das heißt, wirklich auch die Leverkusener entsprechend früh zu pressen, die Räume eng zu machen. Auf der anderen Seite haben die Leverkusener ein bisschen umgestellt vom System, hatten dann ja, bis zur 40. Minute denke ich eigentlich auch ein Stück weit die Oberhand über dem gesamten Spiel. Trotzdem auch, ja, kann man definitiv, denke ich, auch sagen, auf beiden Seiten viele, viele Torchancen. Und von daher war die Hoffnung groß, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit ähnlich weitergeht. Und am Ende des Tages war es ein Spiel geprägt von vielen Torchancen. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen im Spiel, die sie bestimmen durfte. Und die Leverkusener bekommen dann am Ende ja einen Elfmeter zugesprochen, über den sich ja, wie nennt man es, definitiv streiten lässt. Wobei auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Davis sich nicht gerade sehr, sehr glücklich verhält in der Situation. Hofmann nimmt das Geschenk an. Ob man jetzt zwingend Elfmeter pfeifen muss, ich sage nein, habe natürlich auch ein bisschen die Fanbrille auf. Trotzdem, ja, am Ende des Tages darf man sich, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn im Zweifel gepfiffen wird. Allerdings bin ich mal gespannt, wie es die restliche Saison letztendlich dann bei solchen Entscheidungen dann auch ja, vom Schiedsrichter entschieden wird.
Ja, du hast beide Sachen schon angesprochen, gehe ich auch voll mit. Also Davis kann er sich definitiv deutlich cleverer anstellen, bleibt dahinter einfach stehen, anstatt mit Tempo noch hinten ran drauf zu rennen. Hofmann stoppt da ein bisschen ab, ne, steckt den Fuß nach hinten aus. Clever gemacht. Und am Ende des Tages, wie das 2-2 fällt, ist, glaube ich, die eine Sache. Aber unterm Strich, du hast die vielen Torschüsse auf beiden Seiten angesprochen. Boniface hat ja auch einiges verballert diesmal und liegen lassen. Geht das Unentschieden, glaube ich, dann doch schon unterm Strich in Ordnung. Oder?
Ja, absolut. Ich glaube, das war beste Werbung für den deutschen Fußball. Ich glaube, das Spiel hätte auch 3-3 oder 4-4 ausgehen können. Ja,
Oder
es war ein
2-1.
absolut. Ja, gut, also der Elfmetersituation, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war ein bisschen, ja, unglücklich von Davis. Nein, aber das war ein absolutes Topspiel. Was sicherlich auch hätte am Samstagabend nochmal stattfinden können, anstatt Freitagabend, damit sie auch mehr sehen. Aber ja, es war beste Werbung für den deutschen Fußball.
Ja,
Muss man
Liverpool
denn
gegen
in
München.
so einer Situation, muss man denn in so einer Situation zwingend als VAR eingreifen in der 94. Minute? War es denn die glasklare Fehlentscheidung von Schlager?
Also ich glaube, mit der Kameraperspektive oder mit den Perspektiven, die dann eben auch gezeigt wurden, da sieht man das natürlich schon deutlich, ne? Also aus dem Spiel heraus hätte ich jetzt den Elfmeter auch nicht unbedingt gegeben.
Wobei ich aber auch sagen muss, was ja auch aufgefallen ist, und ich gehe mal davon aus, dass es die einzige Szene an an diesem kompletten Prozess der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter. Ich hatte noch nie einen Bundesliga-Schiedsrichter so kurz vor einem Bildschirm stehen, wie bei der Entscheidung Schlager in diesem Fall. Ich hatte das
Ja, das
Gefühl, er hat
stimmt.
ja schon wieder abgedreht, als er letztendlich auf dem Bildschirm zulief, hat er schon wieder fast abgedreht und ist aufs Spielfeld zurück und hat auf Elfmeter entschieden. Und danach, so wie er die Entscheidung auch begründet hat, im Kern seiner Aussage beziehungsweise seiner Erklärung, warum er sich dazu entschieden hat, den Elfmeter dann auf Hinweis des VAR zu pfeifen, bedarf es eigentlich meiner Meinung nach ja, einer etwas längeren Ansicht der Bilder. Und das war schon für mich ein bisschen irritierend. Am Ende des Tages, glaube ich, da sind wir uns alle drei einig, sollten wir dieses Topspiel und alles, was die beiden Mannschaften uns geboten haben, nicht nur auf eine Szene letztendlich begrenzen. Klar, als Bayern-Fan ist es ärgerlich. Alle Nicht-Bayern-Fans, also wahrscheinlich 82 Millionen andere Fußballverrückte in dieser Republik, sehen das natürlich als glasklaren Elfmeter. Von daher gibt es da, glaube ich, für uns wenig drüber zu diskutieren. Und ich fand, es war einfach ein klasse Fußballspiel von zwei super Mannschaften, die für mich aber auch zusammengefasst ja, die beiden Mannschaften sind, die das Momentum auf ihrer Seite haben. Und klar, die Bayern zählen jedes Jahr dazu. Aber eben die Leverkusen auch unterstreichen konnten, was unter anderem der Experte Fabi im Voraus der Saison prognostiziert hat.
Ich hatte dem Carsten ja auch gesagt, wenn er in München nicht als Verlierer vom Platz geht, dann wird er auf jeden Fall auch eine ziemlich erfolgreiche Saison hinlegen. Und ich denke, die nächsten Wochen werden die Leverkusener dann ihre momentanen Leistungen auch weiterhin anknüpfen, ne? Du hast die Systemumstellung direkt angesprochen von Xavi Alonso. Danach hatte Leverkusen ja auch alles deutlich besser im Griff, also auch schnell umgeschwenkt dann vom Spiel her. Und wäre nicht das erste Mal gewesen, dass die Leverkusener in München dann auch mal Sänge kriegen, ne? Also dafür das 2-2 können sie schon mehr
Wobei,
als zufrieden sein.
was mir tatsächlich gerade einfällt, war das nicht auch irgendwann letzte Saison bei einem 2-2, als die Leverkusen, oder sogar 2-1 Sieg der Leverkusen, als er auch mit zwei Elfmetern letztendlich die Bayern
Ja,
schlagen konnte.
genau, da war Palacios, da hat er zum Schluss 2 Elfmeter nämlich noch reingehauen, da hat die Bayern, glaube ich, auch 1-0 geführt gehabt. Und am Ende war es dann zweimal Palacios, der da 2 Elfmeter
Und
gemacht hatte.
was man natürlich auch fairerweise sagen muss, und egal ob man es jetzt mit dem Bayern hält oder eben nicht, dieses Freistoßtor von Grimaldo, da können wir uns diese Saison auch noch drauf freuen, weil ich glaube, mit dieser Schusstechnik in der Art und Weise den Freistoß direkt verwandeln, tut der Bundesliga auch gut, wenn wir solche Darsteller in der Liga haben. Allerhöchsten Respekt und tatsächlich, Woche für Woche ertappe ich mich dabei, wieder eins der Top 10, Top 15 Tore der Liga gesehen zu
Auf
haben.
jeden Fall, definitiv. Vor allem auch, waren über 20 Meter, ne? Nicht so ganz knapp am 16er. Auch mal war auch unhaltbar für Sven Ulreich. Ne? Also genau in den Knick oben reingesetzt und ja, absolutes
Aber hat er
Traumtor.
eigentlich auch eine schöne Flugkurve, hat er ja auf jeden Fall, Ulreich. Also wenn er rankommt, ist es wahrscheinlich die Parade des Jahres. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die ganze Szene, aber der Freistoß, die Technik, sensationell.
Aber wie fandet ihr das? Also bis dahin, bis zu dem 1-1, fand ich die Bayern aber eigentlich klar überlegen. Vielleicht so die Saison mit die besten, ja, bis zu dem 1-1, 25 Minuten, die ich da so gesehen habe. Und da hatte Leverkusen ja eigentlich überhaupt keinen Plan, was sie dagegen machen sollten. Ich glaube, wenn der Freistoß nicht reingegangen wäre oder uns vielleicht mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen wäre, dann wäre das Spiel da sicherlich anders verlaufen, oder? Also ich fand die Bayern schon sehr, 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 sehr gut bis zu dem 1-1.
Ja, das war ja das, was ich hier vorhin auch angesprochen habe. Also eine extrem starke Anfangsphase der Bayern. Und dann hat Leverkusen ein bisschen das System umgestellt, beziehungsweise den Bayern das Leben ein bisschen schwieriger gemacht im Gegenpressing. Vor allem in der ja, im Gegenpressing in der Hälfte der Leverkusener, sodass sie sich besser befreien konnten. Wirtz hatte viel mehr Platz in der Zentrale. Und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass über ihn letztendlich auch ja größtenteils das Spiel der Leverkusener läuft. Und wenn du ihnen den Platz gibst, dann gibt es in der Bundesliga nicht viele Spieler, die damit so viel anfangen können.
Das stimmt. Fabian, noch kurz zur Aufstellung der Bayern. Scheint Thomas Tuchel zumindest hinten erstmal seine besten vier gefunden zu haben. Ne? Matthijs de Ligt wieder nicht gespielt von Anfang an. Scheint sich Upamecano und Kim mittlerweile eingespielt zu haben oder gesetzt zu sein, erstmal für die nächsten Wochen.
Ah, ja, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube tatsächlich jetzt gegen Leverkusen ging es, glaube ich, eher weniger darum, ob es jetzt das Stamm-Innenverteidiger-Pärchen ist, sondern ich glaube, er hat eher letztendlich hier sich ein Stück weit versucht, auf Leverkusen einzustellen und rein vom Körperlichen her, von der Schnelligkeit, Zweikampfverhalten, war mein Gefühl, dass er sich für Upamecano gegen Boniface entschieden hat, anstelle Matthijs de Ligt. Und ich gehe schwer davon aus, dass Matthijs de Ligt ja gegen ManU seine Chance bekommen wird. Und ich würde mal Upamecano und Kim noch nicht als das Stamm-Innenverteidiger-Pärchen in dem Sinne definieren, sondern ich glaube, Freitagabend war es. Ja, wenn man es so nennen will, eine rein taktische Entscheidung für Upamecano, weil er dann doch im Sprint oder von der Schnelligkeit her nochmal mehr mitbringt.
Ja, okay. Gut, wollen wir das Spiel dann mal abhaken und zum Samstag kommen. Da waren ja auch einige interessante Spiele mit dabei, viele Tore auch gefallen. Lass uns doch mal mit dem BVB weitermachen. Am Ende noch nicht alles besonders gut, aber zumindest vom Ergebnis her wieder ein Schritt in die richtige Richtung beim BVB und Mats Hummels sei Dank, ne? Der auf seine alten Tage noch einen Doppelpack geschnürt hat. BVB ziemlich gut reingekommen bei dem Spiel gegen die Freiburger, geht auch früh in Führung. Dann wie abgerissen auf einmal, kurz, beziehungsweise ab der 45. Minute noch 2 Tore gefangen in der ersten Halbzeit, was eigentlich auch nicht passieren darf, durch Höhler und Höfler. Aber danach nicht so wie die letzten Wochen fahrig gespielt und den Kopf verloren, sondern ja, nach der roten Karte durch Höfler dann das Spiel sogar noch zu seinen eigenen Gunsten gedreht, die Dortmunder. Am Ende aber, ja, was soll man sagen? In Freiburg musste er erstmal 4-2 gewinnen, aber ich glaube, spielentscheidend war dann schon zum Schluss die rote Karte in der 83. Weil danach fielen ja erst die weiteren Dortmunder Tore.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch noch nicht sagen, dass das jetzt der richtige Schritt der Schritt in die richtige Richtung ist. Gerade auch, wenn man sich angeschaut hat nach dem 2-1 Rückstand, dass der BVB sich unglaublich schwer getan hat im eigenen Ballbesitz, im Spielaufbau. Deshalb gehe ich da auch mit. Also die rote Karte, klar, das 2-2 war ein Konter. Und dann nach der roten Karte hatte der BVB natürlich das Momentum auf der Seite. Und Freiburg, da hat man das schon gemerkt, dass sie ja auch wahrscheinlich körperlich ja, fitnesstechnisch noch nicht auf dem Niveau sind wie in der vergangenen Saison.
Ja, und ganz bitter auch ist er nicht das erste Mal in dieser Saison unglücklich bei dem Gegentor Atubolo wieder, ne? Bei dem 3-2 zögert er da richtig zuzupacken und Hummels stochert dann den Ball da über die Linie. War wieder nicht ja, wirklich glücklich bei der Situation.
Also ich finde im Allgemeinen, nicht nur wegen der Niederlage jetzt am Samstag gegen den BVB, aber dass auch die Freiburger vor allem in der Rückrunde in der letzten Saison schon viele Phasen hatten, die für meinen Geschmack eigentlich nicht zu dem passen, was sie uns die 1,5 Jahre zuvor beschert haben, an Spaß, an Fußball, an Freude, Einsatz. Und im Grunde genommen, klar hattest du jetzt einen Samstagnachmittag. Du kommst super in das Spiel zurück, indem du noch vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag übrigens zwei ja, sehr schlecht verteidigte Gegentore des BVBs gehst in Führung. Und ja, ein Stück weit machst du dir dann mit der roten Karte, die meines Erachtens übrigens komplett unstrittig war. Gut, dass der VAR eingegriffen hat. Das war wahrscheinlich eine der wenigen Situationen an diesem ganzen Wochenende, in der berechtigt eingegriffen hat. Und dann gebe ich euch beiden auch wieder recht, dass man irgendwo so ein Stück weit das Gefühl hatte, auch wenn du mit 10 Mann bist, ja, dass so ein bisschen die Körner fehlen oder der Saft ausging. Und auf der Umkehr oder im Umkehrschluss muss man natürlich auch sagen, dass es endlich mal ein Spiel aus BVB-Sicht war, in dem du auch mal das nötige Spielglück hast. Nicht die rote Karte, sondern in dem Sinne, wie dann Hummels sein zweites Tor oder sein Doppelpack schnürt, die Situation sehr glücklich letztendlich. Und am Ende des Tages kam dann das eine zum anderen und du nimmst endlich auswärts 3 Punkte bei einem ja, ganz fiesen Gegner mit, der dir ja, dann mit der roten Karte und vor allem dann in den letzten 10, 15 Minuten das Leben dann aber doch ja, für dich als Spitzenmannschaft relativ einfach gemacht hat. Das ist für mich so zusammengefasst das A und O. Und klar, am Ende des Tages interessiert es nächstes Wochenende niemand mehr. Du hast die 3 Punkte und jetzt geht es eben darum, das Ganze zu bestätigen.
Ja, richtig, genau. Ja, bei
Hast
den
aber,
Freiburgern
glaube ich,
steht
auch jetzt am Wochenende, glaube ich, auch einen schönen Brocken zu Hause vor dir.
ja mit Wolfsburg dann, ne? Ja. Ja, und bei den Freiburgern vielleicht noch ganz kurz, die Defensive in den letzten Wochen sind wir von den Freiburgern ja eigentlich auch nicht so gewohnt, ne, dass da so viele Gegentore fallen. Letzte Woche waren es 5, glaube ich, ne, waren es in Stuttgart, jetzt wieder 4. Also wirkt auch alles nicht so ganz sattelfest hinten, ne?
Ja, ich würde sagen, der wichtigste Mann fehlt einfach, ne? Mit Günther jetzt wieder den Arm gebrochen. Und da sieht man eben auch in diesem System von Christian Streich, wie wichtig dann einzelne Spieler auch sind. Lukas Kübler ist ja auch eher ein Spieler, der rechts verteidigen kann. Und da sieht man einfach, wie wichtig dann eben auch Günther ist und wie, ja, wie abhängig dieses System vielleicht dann eben auch von ihm ist.
Muss man mal weiter im Auge behalten. Ja, im Stil einer Spitzenmannschaft, RB Leipzig am Samstag, reicht eine starke erste halbe Stunde gegen den FC Augsburg. Decken da schonungslos die Augsburger Defensivschwächen auf. 3 blitzsauber rausgespielte Tore. Am Ende, ja, 12. Bundesligasieg in Folge für die Leipziger, nee, 11. aus den letzten 12 Spielen. Klasse rausgespielte Tore. Wie gesagt, Xavi auch wieder ein Bombenspiel gemacht, Openda auch sein Tor gemacht. Und ja, danach noch das ein oder andere, die ein oder anderen Abschlüsse der Augsburger zugelassen, aber alles in allem ganz souveräner Auftritt der Leipziger. Kann man, glaube ich, relativ kurz halten, das Spiel. Schon
Ja.
mit den Gedanken auch beim Champions League-Spiel jetzt, was ja gerade bei unserer Aufnahme läuft, schon gewesen danach.
Ja, das hat man, glaube ich, in der zweiten Halbzeit wirklich gesehen. Ich glaube, die Augsburger waren auch recht dankbar, dass Leipzig da dann nicht nochmal ja, den sechsten Gang drin hatte, sondern einige zurückgeschalten hat. Und ja, eigentlich schon, muss ich sagen, was bei Augsburg auffällig war, waren zum Beispiel die Wechsel mit Gouvelot und Diago. Die waren ja eigentlich schon aussortiert. Jetzt haben sie gegen Leipzig wieder Spielpraxis bekommen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt in den nächsten Wochen, wie sich da Enrico Maaßen mit den Erfahrenen irgendwie auseinandersetzt, weil ich glaube, ja, nach und nach muss man auch in Augsburg schauen, ja, dass der Trainer nicht wackelt.
Also ich fand grundsätzlich einfach zusammengefasst war das ein Spiel letztendlich David gegen Goliath, in dem die Leipziger ja, vor allem in der ersten Hälfte aufs Gas getreten sind und im Schongang die zweite Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit dann Kräfte gespart für die Champions League. Das merkt man dann auch an den Spielanteilen, wo die Leipziger bewusst dann auch den Augsburger den Ball überlassen haben. Sieht man auch super in der Statistik. Für diejenigen, die da Interesse haben, dass die Augsburger sogar aus dem Spiel rausgehen mit mehr Torschüssen, 16 zu 9, wenn ich es richtig notiert habe. Und von daher war es kräftesparend für die Leipziger und für die Augsburger. Ja, ist langsam die Frage, die wir uns vor der Saison oder ich mir vor der Saison auch schon gestellt habe. Ja, für welchen Fußball, für welchen Ansatz stehen die Augsburger und jedes Spiel, was ich von den Augsburgern jetzt diese Saison gesehen habe, gibt mir nicht ja, wirklich den richtigen Pfad oder die richtige Idee, für was der FC Augsburg eigentlich stehen soll. Und Sören, zu deiner These bezüglich Personal, ja, ist vielleicht auch das erste kleine Zeichen von Verzweiflung,
Ja.
wenn du eben auf Spieler zurückgreifst, ja, die mehr oder weniger außen vor waren. Und dann wird es langsam gefährlich. Und ja, Enrico Maaßen steht mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Wochen oder bis zu der USA-Reise der Nationalmannschaft gehörig unter Druck, um endlich Punkte zu sammeln.
Ja, ich glaube, er hat jetzt, ja, er verliert ja auch in dem Sinne jetzt so den wichtigsten Vertrauten oder den gehalten hat, ne, mit Stefan Reuter, der jetzt auch ins zweite oder dritte Glied sogar zurückrutscht. Und da wird sicherlich auch der neue Sportdirektor mit Marinko Jurendić dann eben auch ganz genau hinschauen und eventuell dann eben auch ja, seinen eigenen Mann irgendwie auf der Trainerbank installieren wollen, wenn es eben nicht besser, ja, besser läuft.
Wird bei den Augsburgern auf jeden Fall noch interessant sein. Jetzt 2 Punkte aus 4 Spielen. Ja, schauen wir mal. Und das Spiel gegen Bochum hätten sie ja eigentlich auch nicht wirklich noch einen Punkt holen sollen dürfen. Ja, bei den Leipzigern vielleicht noch für die nächsten Wochen ganz interessant dürfte werden, wie sich hinten die Abwehr zusammenstellt. Jetzt bei dem Spiel war es jetzt, konnte man das noch gut verkraften. Willi Orban wird mehrere Monate ausfallen. Er hat sich ja in der Pause der Nationalmannschaft eine schwere Knieverletzung zugezogen. Mal gucken, inwieweit da Lukeba und wahrscheinlich dann Klostermann da in die Bresche springen werden und eine Personalie, die wahrscheinlich bis zum Winter noch hohe Wellen schlagen wird, Fabi Sören, Timo Werner, mittlerweile glaube ich nur noch Stürmer Nummer 4 wahrscheinlich, ne? Dem könnte man wahrscheinlich auch einen Wechsel vielleicht sogar schon im Winter nahelegen, ne?
Ja,
Wohin?
die Frage ist nur wohin, ne? Also wo passt Timo Werner hin? Er hat in Chelsea, klar, da hat er auch seine Tore geschossen, aber hat sich auch nicht so wirklich durchgesetzt. Im Prinzip, ja, ist er ein Spieler, ja, für dieses RB-System, vermeintliche RB-System. Ich wüsste jetzt nicht, wo, ja, wo ich Timo Werner sehen würde in Zukunft.
Also ich bin jetzt nur mal so durchgegangen, ich hätte jetzt mal nach Frankfurt hätte ich ihn jetzt mal vielleicht ausgeliehen im Winter.
Die werden
Hast du
sich
jetzt,
freuen, die Fans wahrscheinlich.
ja, klar, unabhängig jetzt von den ganzen Vorgeschichten um ihn, aber da hätte ich ihn mir gut vorstellen können.
Es gibt ja mittlerweile
Ich
einen Fleck auf der Erde, der ziemlich attraktiv für Spielerinnen ist, die im europäischen Fußball kein Fuß mehr fassen, sie Julian Draxler.
wollte gerade sagen, ja.
Von daher würde es mich tatsächlich nicht überraschen, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich glaube, er wird seine Chancen bekommen. So eine Phase muss man jedem mal eingestehen, dass er irgendwas in sich hat, was in dem einen oder anderen Spiel, wenn er in Topform ist, den Unterschied machen kann. Ja, aber wenn du bei RB Leipzig spielst, dann hast du es Jahr für Jahr mit anderen Jungs zu tun, die mit Sicherheit ja, vom Niveau her kein Stück unter dir anzusiedeln sind und jetzt muss er sich eben durchbeißen und sowas gehört in jede Karriere. dass man eben auch solche Phasen durchmacht. Und jetzt muss er eben zeigen, dass er ja seine Chance verdient hat.
Vielleicht ein ganz kurzer Schwenk, Fabi. Du hast den Namen gerade angesprochen. Julian Draxler, damit seine komplette Fußballkarriere eigentlich an Nagel gegangen, oder?
Ja, aber ziemlich versüßt, glaube ich, sein Karriereende mit einem relativ gut dotierten Vertrag. Aber klar, es ist maximal enttäuschend, eigentlich die ganze Entwicklung von ihm in den letzten ja, 3, 4 Jahren, vielleicht auch schon in seiner Anfangszeit bei Paris, hat er immer noch seine Einsätze bekommen. Und dann ging es eigentlich nur bergab. Und schade eigentlich für ihn, weil ich ihn eigentlich auch immer für, ja, einen Fußballer hielt, der auch vom Typen her sehr besonnen, ruhig. Ja, und ein Stück weit hat er sich jetzt natürlich auch die Tür zugemacht, weil ich glaube, dass, ich glaube, einen Zweijahresvertrag hat er ja unterschrieben, oder? Bis 25. Ja, ich glaube schon. Ja, und danach wird mit Sicherheit kein großer europäischer Verein mehr anklopfen. Die einzige Möglichkeit, die er hat, wirklich versöhnlich für sich seine Karriere zu verabschieden, ist ja, dahin zu gehen, wo alles begann. Aber ob das dann in irgendeiner Art und Weise möglich ist, das ist Zukunftsmusik. Aber schade, ja.
Okay. Ja. Echt schade um so ein Talent früher. So, dann lass mal weitermachen. Der Angstgegner war zu Gast am Rhein, die TSG Hoffenheim beim ersten FC Köln, in 8 Spielen ungeschlagen. Und auch jetzt am Wochenende fährt die TSG mit 3 Punkten nach Hause. Am Ende steht ein 3:1 Auswärtserfolg gegen die Kölner. Unterm Strich ein cleverer Auftritt der Hoffenheimer Mannschaft, die ja 3 Einladungen der Kölner dankend annehmen, ihre Tore machen. Ja, und bei den Kölnern haben wir wieder das Problem, was wir schon seit Wochen haben. Die Durchschlagskraft in der Offensive war mal wieder nicht wirklich vorhanden. Und so steht für die Kölner nach 4 Spielen nur ein Punkt auf dem Konto. Und auch beim ersten FC Köln müssen die Blicke, glaube ich, so langsam auch weiter nach unten gehen, oder?
Ja, du hast richtig gesagt. Ich glaube, die Abschlussqualität war entscheidend bei dem Spiel. Köln hatte viele, viele Chancen. Ich fand auch, Davy Selke hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber auch in vielen Situationen unglücklich. Ja, also ich glaube schon, dass man sich da Sorgen macht. Auf der anderen Seite, was will man Köln vorwerfen? Das war ein ordentlicher Auftritt gegen, naja, auch mittlerweile gefestigtere Hoffenheimer Mannschaft, aber eben die Tore nicht gemacht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Sie haben mit Steffen Baumgart einen Trainer, der das alles sehr, sehr gut wegmoderieren kann. Das ist gerade auch in dem Umfeld gar nicht mal so unwichtig. Aber klar, die Blicke müssen nach unten gehen und da wird jetzt auch jedes Spiel relativ wichtig sein, um da auch positiv zu bleiben.
Ja, und du kriegst ja natürlich Tore, die fängst du dir auch nicht jedes Wochenende. Ne? Nach der ersten Minute, klar, gehst du 1-0 schon unglücklich in den Rückstand. Da lässt du schon Kader Schabek flanken und Kramaric ist am zweiten Pfosten frei. Aber die Tore, die du danach kassierst, sowohl das Grillitsch-Tor, auch, ja, auch Marke Traumtor eigentlich. Wobei da frage ich euch beide, was da Schwäbe überhaupt so weit quasi schon fast auf der Höhe der Mittellinie macht, keine Ahnung. Ja, und das 3:0 von Bayer da auch in den Winkel gezirkelt. Das sind Tore, da machst du nichts, ne? Aber dann läufst du halt ein 3:0 hinterher.
Also grundsätzlich glaube ich, dass die Aussagen nach dem Spiel vor allem von Baumgart oder auch von dem einen oder anderen Spieler war, dass sie die Kölner wahrscheinlich selber nicht wissen, warum sie das Spiel verloren haben. Weil es ja eigentlich eine ansprechende Leistung war, zu Hause, klar. Ich meine, für den FC Köln ist ähnlich vielleicht auch ein bisschen eine Parallele zum VfL Bochum, dass du eben vor allem auch zu Hause deine Spiele gewinnen musst oder punkten musst. Jetzt ist der 4. Spieltag vorbei. Trotz alledem, wenn ich die ein oder andere Mannschaft sehe, die da letztendlich im Moment noch mit den Kölnern irgendwo in der gleichen Region der Tabelle steht, dann machen wir die Kölner am wenigsten Sorgen. Das Einzige, und das habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal erwähnt, ist bei den Kölnern, was mir wirklich Sorge bereitet, ist letztendlich die Qualität in der Breite des Kaders. Fällt mir jedes Wochenende auf, wenn Baumgart auswechseln muss, dann wird es sehr dünn letztendlich und zum Verhängnis. Ich weiß, Sören auf jeden Fall, Tobi weiß ich nicht hundertprozentig, ob er mich immer nur ärgern will, aber wenn du vorne drin halt mit Davy Selke spielst, das ist halt einfach kein Stürmer wie Anthony Modeste in ein paar Jahren zuvor, der dir halt deine 15 bis 20 Tore garantiert. Ja, und das ist halt genau das, was so eine Mannschaft ja eben auch braucht. Siehe vielleicht auch im Moment komplett andere Konstellation, aber auch was so ein Stürmer oder so eine Qualität in der Sturmspitze bedeuten kann, sieht man im Moment beim VfB Stuttgart hervorragend. Auch wenn es da noch ein paar andere Mosaiksteinchen gibt, die man in das Puzzle reinlegen muss oder ins Bildchen. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, dass für mich der Kölner Kader in der Breite zu wenig Qualität hat, dass die erste Elf oder die ersten 12, 13 Leute müssen fit bleiben und performen. Und trotzdem war es für mich jetzt am Samstag eine Leistung, die okay war und ziemlich viel gegen dich gelaufen ist.
Ja, mit dieser Leistung müssen sie dann auf jeden Fall am kommenden Wochenende in Bremen auch wieder alles raushauen. Denn die Bremer stehen ja nach dem Wochenende auch schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Ne? Ja, eine Mannschaft, der es ähnlich ging wie den Kölnern, ist Union Berlin. Am Ende auch das Spiel gemacht, viele Chancen gehabt und am Ende auch mit leeren Händen zurück nach Berlin gefahren und in Wolfsburg 2:1 verloren.
Ja, ich würd sagen, der VfL Wolfsburg agiert im Moment wie eine abgezockte Spitzenmannschaft. Und ähnlich finde ich zumindest jetzt in dem Spiel wie Union Berlin in der vergangenen Saison. Ja, sie haben relativ wenig oder glasklare Torchancen angeboten und vorne waren sie brutal effizient. Sie haben im Prinzip, ich glaube, zwei Schüsse gehabt in der ersten Halbzeit, die sind beide reingegangen. Und dann hat man sich natürlich dann eben auch auf die Verteidigung konzentriert. Das hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Klar, Behrens hatte dann für Union auch in der Endphase eine relativ dicke Chance. Aber sie haben dann nicht viel angeboten. Und da muss man dann eben den Wölfen auch ein Kompliment machen. Das wäre vielleicht in der letzten Saison so ein Spiel gewesen, was man dann nur unentschieden spielt oder sogar verliert. Aber da sieht man schon, ja, einen Reifeprozess, und da hat Niko Kovac natürlich auch einen großen Anteil. Aber ich glaube, die Mannschaft macht im Moment sehr, sehr viel Spaß.
Ja, zweite Halbzeit, glaube ich, kein einziger Torschuss letztendlich für die Wolfsburger gewesen. Ne?
Ja.
Ziemlich hinten vom Tor im Bus geparkt, aber die ganzen hohen Flanken, die da letztendlich von den Unionern reingesegelt sind, weitestgehend solide wegverteidigt.
Ja, es ist halt auch ein Zeichen, glaube ich, dafür, dass die Unioner eben mit zu viel Ballbesitz vielleicht auch nicht so viel anfangen können oder eigentlich auch dann ihrem Spielstil ja ein Stück weit fremdgehen, der ja grundsätzlich zumindest in der Vorsaison ja komplett anderen Ansatz hatte. Und ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass du jetzt natürlich auch von den Namen her, aber eben auch von der Qualität her ein deutlich höheres Leistungslevel letztendlich eigentlich auf dem Platz hast. Und ja, sieht man eben auch, dass vielleicht die eine oder andere Mannschaft sich jetzt genau auch, so wie es in den Jahren zuvor war, eben auf die Unioner einstellt. Und ja, dann kann es schwierig werden, für die Unioner Lösungen zu finden. Und auf der anderen Seite muss man den Wolfsburgern in der Hinsicht tatsächlich ein Kompliment machen, weil du es im Moment natürlich ja, maximal gut im Rahmen deiner Möglichkeiten ausspielst.
Ja, auf jeden Fall. Und Urs Fischer hat es ja hinterher nach dem Spiel dann auch schon gesagt, ne, dass man an vielen Punkten weitergearbeitet werden muss, gerade im Aufbauspiel hinten raus und gerade in Zone 3, dass da die Ideen fehlen und dass es darauf auch schiebt, dass gerade in dieser Saison letztendlich die ganzen Neuzugänge auch alle noch nicht so integriert sind. Das war ja die letzten Jahre zuvor, hatte Union da quasi schon am Ende der vorigen Saison schon den Kader komplett, ne, hatten genug Zeit zu arbeiten. Das war halt dieses Jahr das erste Mal nicht der Fall, dass da alle nach und nach erst noch zur Mannschaft gestoßen sind. Und das merkt man, glaube ich, jetzt auch schon in den ein oder anderen Abläufen. Ne?
Und einer darf ja gar nicht spielen. Der ist
Wer darf denn nicht spielen?
letztendlich Bonucci.
Ach so, ja. Aber der wird wahrscheinlich
Kennst
sein.
du den? Kennst du den?
Es ist ja so ein legendärer Verteidiger aus Italien, glaube ich. Ne? Haben die
Also
Deutschen,
bei
glaube
allem
ich, auch noch.
Respekt, aber ich meine, ihr beide habt den ja richtig abgefeiert, den Transfer. Aber im Grunde genommen, was bringt dir der alte italienische Routinier, wenn er sowieso nur auf der Bank sitzt, der vielleicht vor allem auch in so einem Spiel, sie Mats Hummels auch beim BVB in ähnlicher Form einfach da auch vielleicht ein bisschen Ruhe Ausstrahlung auf den Platz bringt. Ja, ist natürlich auch ein Luxus, ihn auf der Bank als Maskottchen durch die Bundesliga-Stadien zu kutschieren. Also würde mich tatsächlich interessieren, warum er zumindest nicht in ein paar Minuten kommt.
Ja, vor allem, wenn du den bei so einem Spiel, wo ein 2 zu 1 hinterherläufst, noch die letzten 5, 10 Minuten reinschmeißt und der bei jedem Standard mit nach vorne geht, ist dann ähnlich wie früher bei, ich sag mal, bei Pizarro oder bei sonst wem, ne? Da kommen die Verteidiger dann auch schon mal ans Grübeln, ne? Da könnte uns jetzt einen reinnicken, ne? Also ich glaube schon, dass der den Becker-Kopfball hätte, glaube ich, auf jeden Fall ins Tor gesetzt.
Behrens,
Aber
was hatte am Ende die riesen Kopfballchance,
das war
oder?
die allerletzte, genau, die allerletzte. Und davor war noch Becker, den er da am Pfosten vorbeigeköpft hatte oder den er hat drüber rutschen lassen. Ja, und jetzt unter der Woche der große Auftritt der Unioner dann im Bernabeu. Aber da kann man ja gleich dann noch drauf zu sprechen. Ja, so, und dann eine Mannschaft, Fabi. Ja, die haben einen Spieler. Den Spieler sollte auch jeder in seinem Kicker-Manager-Spiel eigentlich haben. Kommen wir zum VfB Stuttgart, ja, und dem Mann der Stunde, ne? Guirassy beschert den Schwaben die nächsten 3 Punkte. Der VfB Stuttgart macht momentan richtig Spaß und jetzt auch sogar auswärts.
Ja, kann einem Angst und Bange werden. Für all diejenigen, die den Kicker-Manager ebenfalls spielen. Mir wurde dieser Spieler, der besagte, ausgeredet, kurz vor Toreschluss, was mich immer noch sehr ärgert und Wochenende für Wochenende immer wieder bestätigt wird. Nur so viel zu dem Thema. Aber ja, ich habe es ja in unserer Gruppe auch schon am Wochenende geschrieben, dass wenn der VfB jetzt anfängt, letztendlich auch noch auswärts zu gewinnen. Ja, dann macht es riesig Spaß zu verfolgen, wo die Reise hingeht, wobei man natürlich auch sagen muss, die Offensive im Moment trägt sich von selbst im Vergleich zu den Mannschaften, die man ja eigentlich ins ähnliche ja, Regal platziert, muss man schon sagen, mit Chris Führig, Guirassy im Moment in der Form, die er hat, und auf der anderen Seite als Pendant zu Führig mit Silas. Da hast du natürlich extrem Speed und Klasse und Qualität im Moment auf dem Platz, und das zeigt sich dann genau in den Spielen der letzte Woche. Klar, Leipzig mal ausgeklammert, aber wenn man, glaube ich, auch mal aufs Torverhältnis geht, hat, glaube ich, der VfB müsste die Mannschaft sein mit den meisten erzielten Toren, oder? Ja.
3, 5, da könnte
14.
hinkommen. 14.
Ja, beste Offensive der Liga. Von daher ist es im Moment tatsächlich so, dass der VfB einen ziemlich starken Eindruck macht, und ich hoffe, dass er dieses Momentum möglichst lang letztendlich auch tragen kann, und auch nach 4 Spieltagen, wo es meines Erachtens eigentlich auch viel zu früh ist, um auf die Tabelle zu gucken, wenn man sieht, dass 8 Punkte zum Relegationsplatz mittlerweile dazwischen liegen, würde ich behaupten, egal wie die Saison weiterverläuft, ist ein gutes Polster.
Definitiv. Wollen wir jetzt mal, ich hatte einen Artikel die Woche, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung es war, gelesen. Man sollte jetzt bei den Stuttgartern jetzt auch nicht alles sofort wieder in den Himmel hoch loben, ne? Also wenn man die Gegner mal anguckt, das sind alles Gegner auf Augenhöhe des VfB. In Leipzig haben sie ordentlich Sengel bekommen. Das sind jetzt 8 Punkte, die haben sie. Das werden 8 Punkte sein, die gut gegen den Abstieg schon mal sind. Und aber wie gesagt, das Momentum, du hast es angesprochen, alles mitnehmen, was kommt jetzt an Punkten, klar. Und wenn es einmal läuft, vom Selbstvertrauen her, fing mit dem Spiel in Bochum an, dann hast du halt mal ein bisschen Selbstvertrauen in der Mannschaft. Aber wie es dann auch ganz schnell umschwenken kann, haben wir, glaube ich, oft genug in der letzten Saison gesehen, ne? Da lief ja vieles immer gegen den VfB. Aber solange es so läuft, klar,
Naja, ich
warum
sage
nicht?
jetzt mal, wenn man, wie gesagt, die bisherigen Leistungen, klar, gegen Leipzig spielst du gegen eine Mannschaft, die außerhalb deiner Kragenweite liegt. Du hast aber jetzt natürlich dann auch diese Woche am Freitag die große Möglichkeit, den nächsten vermeintlichen direkten Konkurrenten, den du, ja, wenn man so ausdrücken will, gegen den Abstieg zu Hause, Darmstadt. Wenn du die auch noch schlägst, dann stehst du nach 5 Spielen bei 12 Punkten. Ich würde sagen, ja, dann steht ganz viel auf deiner Seite, und dann kannst du vielleicht auch mal in das ein oder andere Spiel mit ja, ein bisschen weniger Druck und vor allem mit breiten Schultern reingehen, und das kann dann schon auch noch mal bei dem einen oder anderen was auslösen.
Das auf jeden Fall. macht auf jeden Fall Spaß. Macht so ein bisschen den Eindruck, Sören, als ob hier der ganze Ballast mit Sosa und Mavropanos, seitdem die weg sind, ist irgendwie so befreiend, der VfB aufspielt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die letzte Saison die Endphase dazu beigetragen hat, die Rettung. Sebastian Hoeneß macht einen riesen Job. Und ich würde auch den Lauf, den sie eben jetzt haben, eben gegen die Gegner zu gewinnen, ja, die auf Augenhöhe sind, das spricht ja im Prinzip auch für eine gewisse Qualität. Das war in der Vorsaison vielleicht nicht der Fall, dass man da auch ruhig bleibt und diese Spiele gewinnt. Und das machen sie jetzt. Klar, Guirassy ist der Spieler, aber ich glaube auch, dass diese Mannschaft ja sehr gefestigt ist. Das hat Sebastian Hoeneß sehr gut ja, geschafft in der Sommervorbereitung. Und dahinter darf man nicht vergessen, die haben noch mit Dennis Unav, ein Spieler aus der Premier League gekommen. Wenn Guirassy mal irgendwie ja leichte Ladehemmung hat, haben sie da Qualität hinter. Und sie treffen das Tor. Das war in der vergangenen Saison oft nicht der Fall. Und von daher ist es definitiv eine Verbesserung.
So, dann müssen wir aber, glaube ich, auch noch ein, zwei Worte über die Mainzer verlieren, Fabi Sören. Also da geht der Trend ja ziemlich nach unten, auch wenn Bo Svensson hinterher den Einsatz gelobt hat und hat soweit vom Willen der Mannschaft nicht abgesprochen. Aber wie die Tore unter anderem gefallen sind, gerade das 1-0, wie Bell da zum Kopfball hochgeht, da wäre jeder Kreisliga-Trainer an der Seitenlinie verrückt geworden. Also die Defensivschwäche der Mainzer, ich habe hier so eine Statistik, in den letzten 7 von 9 Spielen 3 oder mehr Gegentore kassiert. Das ist auch schon alarmierend, ne? Haben wir ja gerade auch in der ersten Halbzeit gemerkt, dass die Mainzer da ja weitestgehend eigentlich nur auf die Defensive bedacht waren, hatten das bis dato ja eigentlich auch relativ gut im Griff. Aber danach, ja, nicht so sicher, wie man die Mainzer eigentlich kennt und nach vorne hin dadurch natürlich ein Totalausfall gewesen.
Ja, ich glaube, um Mainz muss man sich wirklich im Moment zumindest in Sorgen machen. Das ist, ja, das ist nicht der Fußball, den Bo Svensson in letzter Saison spielen lassen hat. Und auch eben, das ist nicht, sicherlich nicht nach seinem Gusto. Ich fand, klar, die Einstellung war da, okay. Aber sie kriegen auch ihre Stürmer noch nicht so wirklich, ja, in den Lauf. Onisivo letzte Saison überragend. Im Moment, ja, nicht wiederzuerkennen. Ajorg kommt jetzt auch eher von der Bank. Und ja, defensiv, da gehe ich auch mit. Also da ist sicherlich die größte Baustelle. Vandenberg, der Neuzugang, ja, ist auch noch nicht so wirklich angekommen in Mainz. Ja, vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber ist auch der Kader zumindest meiner Meinung nach schlechter geworden in dieser Saison.
Ich weiß nicht, Fabi, wie siehst du das bei den Mainzern?
Schwierig. Schwierig, weil ich glaube, du hast einen kompletten Saisonstart ja ein Stück weit in den Sand gesetzt. Die Führungssäule in der Mannschaft, die zumindest noch vorhanden ist nach dem Transfersommer, funktioniert im Moment nicht. Der Spieler der Rückrunde eigentlich mit Ashok ist auch nicht hundertprozentig fit und ich meine, er kommt sogar aus einer leichten Verletzung oder war angeschlagen, deswegen reicht es im Moment auch, glaube ich, noch nicht für 90 Minuten. Ja, und dann wird es eben tatsächlich für die Mainzer sehr, sehr schwierig, wenn du dann runter auf die Bank gehst. Dann wird es ähnlich wie bei den Kölnern sehr dünn und ja, jetzt stehst du im Moment nach 4 Spielen mit einem Punkt auf dem ja, letzten Platz. Ja, aber wie es im Fußball nun mal so ist, jetzt geht es darum, irgendwo die Lösung zu finden, um den Turnaround wieder zu schaffen. Und ich glaube, für die Mainzer gibt es keinen besseren Mann an der Seitenlinie als Bo Svensson, der mit Sicherheit jetzt die nächsten Tage daran arbeiten wird, um auch wieder deutlich bessere Ergebnisse für die Mainzer einzufahren.
Ja, und am kommenden Wochenende ist, glaube ich, so ein richtig ekelhaftes Spiel. Augsburg gegen Mainz. Boah, das hört sich auch nur
Ja,
nach
gut, aber
Kampf und, ne, also.
da musst du ja nicht gut spielen, du musst ja nur die Punkte
Nee, nee.
mitnehmen. Und wie gesagt, es gibt ein paar Mannschaften, die Augsburger, die Bremer im Moment, auch wenn wir da gleich noch drauf zukommen, die Gladbacher zähle ich da mit rein. Also sind 5, 6, 7, 8 Mannschaften, die sich im Moment ja eben nicht so präsentieren, wie man es vielleicht erwartet hätte oder beziehungsweise was vielleicht auch der ein oder andere Kader oder die Mannschaft hergeben würde. Und ja, jetzt hast du Wochenende für Wochenende ja schon die ersten ja ein bisschen Do-or-Die-Spiele. Gegen die direkten Mitkonkurrenten solltest du natürlich auch deine Punkte sammeln. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich kein Leckerbissen wird in Augsburg. Aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich kein besseres Spiel als tatsächlich ein Zeichen zu setzen im Tabellenkeller.
Das stimmt. So, Tabellenkeller, Sören, der VfL Bochum. Ja, was sagen wir zum VfL Bochum? Seit 3 Spielen ungeschlagen, um es positiv hervorzuheben. Aber am Ende, ja, von den 3 Spielen wäre vielleicht mal ein Sieg nicht so schlecht gewesen. Auch an diesem Wochenende gegen die Frankfurter war wieder deutlich mehr drin. Auch jetzt dritte Spiel in Folge, mehr als 20 Torschüsse abgegeben. Ja, die Effizienz bei den Bochumern lässt momentan noch arg zu wünschen übrig.
Ja, absolut. Also grundsätzlich oder vorweg muss man sicherlich sagen, es war ja das erwartete Spiel. Man konnte sich auf Castroper Straßenfußball einstellen und ich glaube, das haben wir auch gesehen. Sehr, sehr viel Leidenschaft, herausragende Stimmung im Ruhrstadion. Ich glaube, das war auch sehr, sehr gute Werbung für die Bundesliga als Topspiel. Zur ersten Halbzeit, ich glaube, man hat klar gesehen, dass den Plan der Frankfurter, sich nämlich nur auf Konter zu beschränken, der VfL war von Minute 1 eigentlich da, sehr, sehr präsent, hat Druck gemacht, weil die spielbestimmende Mannschaft hat sich nicht belohnt. Asano hatte die eine oder andere Chance. Muss auch sagen, wieder Kevin Stöger hat diese Mannschaft angeführt, offensiv überragend. Klar, dann gehst du mit einem 0-0 in die Kabine, obwohl du ja auch durchaus mit ein bisschen, ja, oder ja, wenn du es verdient hättest, mit 1-0 oder 2-0 in Führung gehen könntest. Zweite Halbzeit ähnlich, muss ich sagen. Sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen. Dann gehst du mit 1-0 unglücklich in Rückstand. Frankfurter, glaube ich, wussten nicht unbedingt, wie sie das Tor überhaupt geschossen haben. Ja, aber da machst du nach dem Rückschlag auch weiter. Weiter Druck vor allen Dingen. Frankfurt hat sich sehr, sehr weit nach hinten gezogen. Dann wirst du auch, ja, vielleicht ein bisschen belohnt, ja, durch den Einsatz, den du eingebracht hast. Nach einer Ecke dann eben eine Foul an Ivan Ordetz. Sicherlich ein Foul. Ja, er wurde gehalten. Es kommt oft vor bei Ecken. Pech für den Frankfurter war es dann natürlich nur, dass der Schiri direkt davor stand. Dementsprechend, glaube ich, konnte man den Elfmeter auf jeden Fall geben. Ja, Kevin Stöger belohnt sich für eine überragende Leistung, macht das 1-1. Und auch danach war der VfL, ohne auch jetzt die Vereinsbrille aufzuhaben, ja, die bessere Mannschaft. Aber es ist im Moment halt das Problem, dass sie vorne sich nicht belohnen. Philipp Hoffmann hängt im Moment sehr, sehr in der Luft, belohnt sich nicht für den Einsatz, den er auch einbringt. Ja, und dann bist du nach 90 Minuten mit einem 1-1, stehst du dann mit einem 1-1 da. Hättest dieses Spiel gewinnen können, müssen. Aber ich glaube, das ist eine Leistung, ja, die absolut in Ordnung ist, auf die man auch in den nächsten Wochen aufbauen kann. Die nächsten Wochen oder Aufgaben werden nicht einfacher mit Bayern und Gladbach. Aber das ist absolut in Ordnung. Du stehst über dem Strich, spielst guten Fußball. Das Einzige eben, was unterm Strich dann steht, ist, dass du dich dann auch irgendwann, ja, mit 3 Punkten belohnen musst.
Ja, mehr als gut zusammengefasst, glaube ich. Die Frankfurter kommen bei dem Spiel, glaube ich, ja, offensiv auch wieder überhaupt nicht wirklich zum Zuge, hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen. Also da greift noch nicht ansatzweise irgendein Rädchen ins andere. Ich glaube auch, dass das den Frankfurtern zumindest bis zur Winterpause, bis sie da mal nachjustieren werden, nicht wirklich weiter viele Punkte bringen wird. Defensiv sieht da soweit alles ganz, ganz okay aus, aber nach vorne hin, boah, ich weiß nicht. Das ist mir deutlich zu wenig. Hat man jetzt auch gegen die Bochum mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Fabi.
Kann ich da noch irgendwas hinzufügen? Ich weiß es gar nicht. Also auf Bochumer Seite wird alles gesagt sein. Die werden allerdings ja den richtigen, ja, die richtige Prüfung, Reifeprüfung am Samstag durchlaufen dürfen. Wenn sie in der
Riesenzeit
Allianz
auch noch,
Arena,
ne?
ja, Allianz Arena antreten dürfen. Trotzdem zeigt auch hier der Trend deutlich positiv nach oben und bei den Frankfurtern. Ja, da fehlt mir im Moment die Fantasie tatsächlich, weil es mir einfach viel zu wenig ist. Es ist auch nicht vom Spielansatz her, vom Spielfluss. Es ist viel Stückwerk. Sie tun sich extrem schwer nach vorne, haben auch extrem wenig Abschlüsse. Wäre mal interessant, die Statistik zu sehen über die gesamten 4 Spiele. die Abschlussstatistik oder die Möglichkeiten beziehungsweise Situationen, die sie sich überhaupt ja, erspielt haben in der heißen Zone des Spielfelds. Und es kann, glaube ich, eine ganz biedere C-Saison für die Frankfurter werden, wenn sie nicht ja, bald dahingehend ein Stück weit was verändert, dass sie wieder in die Situationen kommen, wo sie auch ihre Stärken ausspielen können. Und das ist im Moment viel zu wenig und es reicht dann eben auch nicht.
Gut. Ja, es reicht nicht, war zu wenig. Das kann man, glaube ich, auch zum Sonntagsspiel sagen, zum ersten Sonntagsspiel. Der erste FC Heidenheim gewinnt sein erstes Bundesliga-Heimspiel zu Hause gegen den SV Werder Bremen mit 4:2. Und da kann man, glaube ich, von einem mehr als hochverdienten Sieg der Heidenheimer sprechen und einer, ja, wirklich katastrophalen Defensiv- sowie Offensivleistung der Bremer.
Ja,
Ehemaliger Bremer, ja.
grausame Leistung von Werder, das muss man wirklich sagen. Heidenheim hat sich belohnt. Das, was das ein bisschen noch unterscheidet vom VfL Bochum, Heidenheim die letzten Wochen schon auf guten Weg gewesen. Erinnere ich mich an das Heimspiel gegen Hoffenheim, wo sie auch 2-0 geführt haben, ähnlich jetzt auch wie gegen Bremen. Dann kriegst du ja, den Ausgleich 2-2, dann hast du vielleicht auch mental so ein bisschen, dass du denkst, oh, kippt das jetzt? Aber sie haben daraus gelernt, würde ich sagen, und haben ja dann auch wirklich verdient gewonnen. Ich glaube, für Bremen muss man einfach sagen, oder es ist ein Beispiel, du leistest deinen Spieler mit Ehren Dingschi, im Prinzip nur dritte oder vierte Wahl in der Offensive leistest du nach Heidenheim aus und der ist im Moment der beste Spieler in Heidenheim und da muss man sicherlich auch die Kaderplanung ein bisschen hinterfragen, weil man muss ja auch sagen, dass Ole Werner die Qualität dann auch nicht mehr nachlegen konnte. Klar, Marvin Ducksch ist noch eingewechselt worden, aber allein er kann es auch nicht richten. Aber ich glaube, das sind so Spiele, eben gerade gegen Heidenheim, wo du dann eben auch als Bremen gewinnen musst. Weil es geht in dieser Saison, gerade auch nach dem Füllkrug-Abgang, glaube ich, nur darum, wieder die Klasse zu halten. Und das ist im Moment, beziehungsweise die letzten Spiele, relativ dünn gewesen.
Weiß eigentlich jemand, wann Naby Keita?
Keita ist
im
im wieder im Training,
Aufbautraining
ja.
und wurde jetzt noch geschont, soll aber im nächsten Spiel auf jeden Fall wohl die ersten Minuten bekommen.
Wobei ich natürlich auch sagen muss, also ein Stück weit war ich natürlich auch überrascht, dass Marvin Ducksch tatsächlich nicht begonnen hat, weil es für mich einfach die prägende Figur oder die Figur in der Offensive ist, die da ein Stück weit einfach ja, die Verantwortung übernehmen muss. Das war die erste Entscheidung und was bei den Bremern natürlich auffällig ist und das wird denen im Laufe der Saison sehr, sehr oft auf die Füße fallen, ist die Defensive. Die ist teilweise, tut mir leid für alle grün-weißen Fans da draußen, aber die ist teilweise eben nicht Bundesliga-tauglich. So ehrlich muss man dann auch sein. Und du hast es in keinem der Spiele eigentlich geschafft, auch über den Großteil des Spiels letztendlich auch sicher zu stehen. Du bist extrem anfällig, auch in Umschaltsituationen. Also es ist jetzt nicht nur in bestimmten Spielart oder je nach Spielverlauf so, dass die Bremer anfällig sind, sondern wirklich auch konstant sehr leicht auszuspielen. Und das ist sehr, sehr besorgniserregend aus Bremer Sicht.
Mir kam das so vor, jetzt bei dem Spiel, wir hatten ja das erste Spiel Bayern gegen Bremen auch zusammengeschaut, da hatten wir ja auch schon gesagt, dass uns das so vorkam, als ob die Bayern deutlich schneller wären als die Bremer. Das ist mir jetzt bei dem Spiel auch wieder aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, dass die Heidenheimer immer ein paar PS mehr allgemein hatten. Gerade über die
Ja, ich
Außen, das waren ja nicht alles nur Umschaltsituationen und Kontersituationen, ne?
Ja,
Allgemein vom Spiel her,
das
ne?
ist ja das, was ich gerade auch versucht habe, ein Stück weit ja, zu sagen. Aber was dann bei den Bremern natürlich auch noch dazu kommt, ist, vielleicht liegt es auch daran, dass es noch nicht hundertprozentig stimmig ist auf dem Platz, weil die Abstände zwischen den Ketten natürlich auch viel zu groß sind, bieten den Gegnern natürlich auch dann entsprechende Räume an. Nichts gegen die Heidenheimer, aber die Heidenheimer haben das natürlich dann auch ja, teilweise in Perfektion auch für sich genutzt oder ausgespielt. Und es wirkt halt teilweise wirklich hilflos, was die Bremer da in der Defensive anbieten bzw. veranstalten. Und so wirst du mit Sicherheit Woche für Woche dir sehr, sehr schwer tun, irgendwann auch mal was Zählbares mitzunehmen. Und im Moment machst du eher den Eindruck, als entwickelst du dich zur Schießbude der Liga.
Also, und bei den Heidenheimern kann man, glaube ich, festhalten, ne, wurde ja vor der Saison auch schon gesagt, die wollen ihr Spiel durchziehen. Das haben sie, glaube ich, jetzt seit dem ersten Spieltag bis jetzt immer offensiv, immer mit Spielfreude, immer nach vorne und jetzt auch mal belohnt worden. Ne. Da werden sie wahrscheinlich die nächsten Wochen auch immer mal wieder ihre Punkte holen.
Ja, aber wie gesagt, ich freue mich für Frank Schmidt, dass er an seinem oder zu seinem Jubiläum natürlich auch die 3 Punkte bekommen hat. Ich glaube, für den ganzen Verein, was außergewöhnlich ist, den ersten Bundesliga-Sieg zu feiern. Trotz alledem merkst du, dass es von der Qualität her eigentlich auch für die Bundesliga nicht reicht, wenn du Woche für Woche letztendlich komfortable Ausgangssituationen immer wieder aus der Hand gibst und ich lehne mich vielleicht jetzt auch weit aus dem Fenster, aber gegen 15, 16 andere Bundesliga-Vereine, wenn du das 2-2 kassierst, dann passiert genau das Gleiche wie gegen Hoffenheim in der Woche zuvor, weil dann kommt es auf Reife, auf Qualität, auf individuelle Qualität an und das sind die Heidenheimer eben eher auf den Plätzen 17 bis 18 anzusiedeln. Trotzdem machen wir es nicht schmäler, als es eigentlich war. Wir verdient ihr 4-2 Gala-Vorstellung zu Hause, wenn man es jetzt verdammt schön ausdrücken will. Und dabei sollte man es auch belassen.
Ja,
Außer der Sören
gut.
stimmt mir nicht zu.
Nüchtern betrachtet, kann man dir nur zustimmen, aber ich glaube, dass es doch schon auch Spaß macht, den Heidenheimern zuzugucken, weil sie einfach bei ihrem Spiel bleiben, sich nicht hinten reinstellen, auch als Aussteiger, sondern versuchen mitzuspielen. Und das ist zumindest, was das Anschauen betrifft, ganz in Ordnung.
Haben die nicht sogar Leverkusen auswärts nächste Woche?
Ja. In
Ui.
Leverkusen zu Gast. Ja, mal überraschen lassen, wie viele Tore da wieder fallen. Ja, viele Tore sind auch am letzten Spiel gefallen. Darmstadt-Gladbach trennt sich am Ende 3 zu 3. Fabi, du bist ja ein großer Fan der Gladbacher.
Ich war
Was halten wir
sauer.
von dem Spiel? Du warst sauer, richtig sauer, ne? Richtig sauer, dass nicht hinterher noch der 4 zu 3 Siegtreffer rausgesprungen ist, nach einer furiosen Aufholjagd oder eher nach der katastrophalen ersten Halbzeit.
Nein, also jetzt mal weg davon, dass wir immer versuchen, neutral die Spiele zu bewerten. Gibt es jetzt einfach mal eine Meinung als Fan, der vor dem Fernseher sitzt, wage ich die These aufzustellen, dass die rote Karte, die die Darmstädter bekommen haben, viele, viele andere Bundesligisten nicht bekommen hätte und dass es sehr einfach war, die rote Karte gegen den Darmstädter auszusprechen, was für mich einfach in der ganzen Situation beim Ablauf, im Übrigen, das Spiel ist 3-3 ausgegangen, bevor wir das vergessen zu erwähnen, aber es war für mich zum einen kein Elfmeter, diese 4 Minuten zwischen vermeintlichen Handspiel und tatsächlich dann Entscheidung, rote Karte und Elfmeter, das war für mich tatsächlich der Witz des Jahrhunderts und da habe ich mich auch fürchterlich drüber aufgeregt, weil die Darmstädter vor allem in der ersten Halbzeit ein famoses Bundesligaspiel hingelegt haben, müssen ein, zwei Tore höher führen, werden dann mit einer roten Karte bestraft und letztendlich kippt das Spiel dann komplett auf die Gladbacher Seite, die dann klar irgendwo soll mir jetzt keiner erzählen, die Mentalität aufbringen, um beim SV Darmstadt dann in Überzahl das 3 zu 3 zu erzielen, sondern das war ein grottenschlechter Auftritt der Gladbacher und im Grunde genommen der maßgebliche Schuldige für den Nichtsieg der Darmstädter war für mich der Schiedsrichter. Und von der Meinung lasse ich mich auch nicht abbringen. Es war kein Handspiel und es war keine rote Karte. Und mir tut es einfach unfassbar leid für den SV Darmstadt.
Kann ich so
Oder war das jetzt
unterstreichen.
zu viel?
Nein, man hat da schon ziemlich viel Herzblut rausgehört, Fabi. Also, wie gesagt, zur Halbzeit musste noch deutlich höher führen. Da kann man den Darmstädtern dann vielleicht minimal noch vorwerfen, wobei ein 3 zu 0 zur Halbzeit natürlich schon überragend war. Aber die Gladbacher wirklich, als ob sie noch komplett mit dem Kopf im Bus gewesen sind oder in der Kabine. Also in keinen Zweikampf gekommen, viel zu viel Platz gelassen. Die Darmstädter hatten ja Platz, den Ball anzunehmen, zu gucken und nochmal zu gucken, zu spielen. Nur hinterhergelaufen, keine Zuordnung. Also da hat ja überhaupt gar nichts gestimmt. Hat dann, glaube ich, aber auch die Reaktion von Seoane dann zur Halbzeit gezeigt, dann, glaube ich, viermal, glaube ich, direkt gewechselt hatte. Ja, danach wurde es ein bisschen besser, aber ja, bedingt durch die rote Karte gehe ich voll mit. Hat man, also sieht man ja selten, aber da war es auch wirklich eindeutig bei einer roten Karte, wie dann so das Spiel so nach und nach sich dann ja auf die Gladbacher Seite schlug, ne? Wie die Tore dann hinterher gefallen sind. Gut. Der Knaller da von Chara da aus 20 Metern ansatzlos. Schönes Türchen, aber kannst du nichts machen, ne? Unterm Strich. Ja, unglückliches Unentschieden für die Darmstädter kann man ja, glaube ich, festhalten. Ne? Und die Gladbacher redet sich wahrscheinlich dann vielleicht wieder schön. Ne?
Ich glaube, das darfst du dir nicht schönreden, weil du auf Gladbacher Seite, du hattest ja, ich bin absolut kein Fan, da einen einzelnen Spieler rauszupicken, im negativen Sinne, im positiven Sinne gerne, aber im negativen überhaupt nicht. Aber du hattest halt wirklich zwei, drei Totalausfälle bei den Gladbachern. Auch fällt es mir wirklich schwer, da in der Mannschaft irgendwie ja, so eine Führungsschiene oder das Gerüst zu sehen, was letztendlich dann auch die Idee von Sojane mitträgt. Ach, das ist wieder so eine Saison und wie gesagt, dann nochmal, du bist Borussia Mönchengladbach, du gehst in die Saison rein mit der Vorankündigung, dass es eine Übergangssaison wird. Du kreierst oder schaffst automatisch ein Alibi für viele, viele Spieler, für die Spiele, in denen es vor allem nicht läuft, anstatt dass du letztendlich auch die Verantwortung auf ein paar Schultern verteilst. Dann, was man bei den Gladbachern ja auch noch dazu sagen muss, man hat sehr viel nach vorne hin im Sommer auf dem Transfermarkt gemacht. Nach hinten war es dann eher sehr verhalten. Und daher ja, gibt mir die Mannschaft eigentlich wirklich ganz, ganz wenig. Und wie gesagt, wird schwierig.
Also du hast ja gerade noch gesagt, die Führungsspieler, du hast ja genug Spieler, die sich ja vermeintlich dafür halten, ne? Aber die
Ja, aber
tun sich ja
dann
diese
kann ich
Euphorie.
auch nur sagen, seit 2,5 oder 3 Jahren diskutieren wir jedes Wochenende oder bei jedem Saisonrückblick oder Vorschau immer wieder über die gleichen Themen. Und ja, vielleicht ist das im Grunde genommen auch das große Problem, dass du die den großen Zampano spielen wollen oder vielleicht auch spielen intern in der Kabine, aber dann eben nicht mit Leistung überzeugen. Dann ist es eine Milchbubenrechnung und dann sage ich, die geht irgendwo vielleicht nicht so auf, wie man sich's ursprünglich gedacht hat.
Ja, das kann durchaus sein. Das sieht man momentan zumindest wieder. Ne? Nach einem guten Spiel gegen die Bayern folgt dann wieder Sonnenauftritt. Also das ist ziemlich unerklärlich, Sören.
Unerklärlich, aber ich finde auch, dass man das schon auch gegen Augsburg am ersten Spieltag gesehen hat. Ja, da haben sie ja auch ja, mit dem Schlusspfiff quasi noch gerade eben das 4-4 erzielt. Also ja, es ist nach wie vor so und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, von Gladbach erwartet man mehr.
Sören,
Das macht ja.
tut mir leid, ich muss dich hier noch einmal ganz kurz unterbrechen, ja, weil du einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt hast. Erster Spieltag 4-4 in Augsburg. Kann ich mich daran erinnern, dass es viele Stimmen gab, die dann sogar noch die Behauptung aufgestellt haben, dass es auch in der Defensive sehr gut funktioniert hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich als Fußballer, wenn du 4 Gegentore bekommst, ich als ehemaliger Abwehrspieler, dann ja, liegt es mir fern, tatsächlich darüber zu sprechen, dass man defensiv als Mannschaft auch entsprechend eine gute Leistung gezeigt hat. Also das sind dann für mich Anspruch und Wirklichkeit, die dann sehr, sehr weit auseinandergehen. Und dann, ja, frage ich mich, was im Grunde genommen überhaupt der Anspruch an die Mannschaft ist. Also du sprichst von der Übergangssituation, du sprichst nach einem 4-4 von einem guten Defensivverhalten. Ja. Wird, glaube ich, auch schwierig für den Trainer da letztendlich Woche für Woche die richtigen Worte zu finden. Und Tobi, du meintest gerade eben die gute Leistung gegen die Bayern. Ja, natürlich hattest du ein paar gute Situationen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man ja 35 Minuten wie das Karnickel vor der Schlange. Oder ist es Karnickel vor der Stange oder Maus?
Kanäle.
Eins von beiden, wie auch immer.
Ja, es ist halt immer eine Auslegungssache, wie man sich, man kann sich so viele Sachen, die scheiße sind, immer noch schönreden und das Beste noch rausziehen. Ne? Also ich glaube, bei den Gladbachern, da ist es wirklich, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit immer noch bei weitem auseinander. Man redet jetzt sich bei vielen Sachen, die schlecht laufen, immer noch die Übergangssaison dann schön, immer von wegen Übergangssaison und so. Ja. Und dann läuft alles super. Conchara am ersten Spieltag, oh, Bombenstürmer geholt. Ah, das wird schon dieses Jahr. Und defensiv stellen wir uns auch wieder besser auf. Und wir haben jetzt einen guten Torwart hinten drin. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also, vielleicht sind die
Ja,
Gladbacher wirklich so das Team, ja.
ich glaube, diese Defensivthematik darf man nicht außer Acht lassen. Außer Acht lassen, ne? Da gab es ja auch einige Unruhe. Nico Elvedi wollte ja irgendwie auch weg im Sommer. Manuel Friedrich letzte Saison relativ viel Unruhe gemacht. Jetzt spielt er, aber Leistung eher nicht so gut. So, und dann hat Sioane gesagt, wir wollen eigentlich nur Spieler einsetzen, die sich klar zu Gladbach bekennen. Ja, setzt du jetzt auf Elvedi, anstatt wenn das Leistungsprinzip gelten sollte, dann muss eigentlich Elvedi für Friedrich spielen. Er lässt im Moment Wöber als Linksverteidiger auflaufen. Auch eher für mich ein Innenverteidiger, beste Zeit bei Ajax gehabt in der Innenverteidigung. Du hast ein Riesentalent mit Luca Netz, der eigentlich als Linksverteidiger spielen kann. Also ich glaube schon, dass man da noch einige Unruhe im Kader auch hat, und dass das natürlich auch schnellstmöglich irgendwie bereinigt werden muss.
Ja, das kommt RB Leipzig nach Gladbach, wo sie die letzten Jahre ja immer ziemlich gut gegen ausgesehen haben und immer gute Spiele gemacht haben. Ja, lassen wir uns mal überraschen bei den Gladbachern. Da werden wir uns wahrscheinlich noch die nächsten, ja, Monate immer wieder aufs Neue drüber aufregen oder auch überraschen lassen. So, Fabi, Champions League läuft schon. Wollen wir noch ganz kurz den Gewinner des Spieltages machen?
Oh, das ist schwierig. Diesmal ist es
Dann.
wirklich sehr schwierig. Es war auf jeden Fall nicht der VAR, in Summe betrachtet. Ich nehme
Man kann
Guirassy.
Guirassy.
Guirassy, wenn er
Okay.
nicht in meiner Kicker-Manager-Elf steht, dank dir. Mit 8 Toren nach 4 Spieltagen. Harry Kane herausfordert. Von daher kannst du mich eigentlich dieses Wochenende nur einen Gewinner des Spieltags sehen. Guirassy.
Für mich
Jetzt habt ihr keine
ist
mehr, ne?
es, ja genau, ich wollte auch Guirassy nehmen, aber für mich ist es dann Thomas Letsch, der den VfL im Moment auf Kurs bringt, dass er eben auch spielerische Lösungen findet und es alles in die richtige Richtung geht.
Okay, und für mich sind es einfach mal eine Mannschaft. Für mich sind es die Heidenheimer, die jetzt der 57. Bundesligist sind, die auch ein Bundesligaspiel gewinnen. Erstes Heimspiel zu Hause gewonnen mit attraktivem Offensivfußball. So macht der Aufsteiger auf jeden Fall Spaß und da hoffe ich, dass die nächsten Wochen was an den Leistungen weiter anknüpfen können. Zum Abschluss noch ganz schnell Tipps zum Wochenende. Oder wollen wir noch Champions League, Fabi?
Die hat ja schon begonnen.
Anzahl Wörter. Ja,
Also
deswegen.
Bayern gewinnt morgen 5-1 gegen Manchester United. Vier, viermal Harry Kane. Und
What?
einer darf sich noch einreihen. Wer das dann ist, es mir eigentlich egal. Aber das wird morgen eine Machtdemonstration in der Allianz Arena.
Ist jetzt
Und
ernsthaft, ja?
ja, doch, bin ich fest
Okay.
von überzeugt. Also
Okay.
die 15
Okay.
Minuten gegen Leverkusen werden jetzt multipliziert auf 90 Minuten. Für alle, die es nicht so gut mit dem Kopf rechnen haben, mal 6. Und ja, die
Okay.
Unioner werden leider, denke ich, ja, ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich glaube, es geht schon los, wenn die mit dem Bus ins Stadion fahren, dass der Respekt sehr, sehr groß sein wird. Dann kommt die Hymne, dann spielst du gegen Real Madrid im Bernabéu. Das könnte ein bitterer Abend werden für die Unioner, und ich hoffe nur, dass sie dann den Mind-Change wirklich auch sehr gut hinkommen, um dann am Wochenende wieder letztendlich voll fokussiert auf die Liga zu sein, weil darum geht es letztendlich. Und von daher würde ich auch bei Real gegen Union von der runden Sache sagen 3-0, weil die Madridistas ab dem 3-0 dann den Fuß vom Gaspedal nehmen.
Da kommt dann hau den BVB noch hinterher, dann kann der Sören dann nachschieben.
BVB gewinnt heute 1-0 in Paris.
Oh,
okay.
Also ich muss sagen, was mich überrascht hat, dass die Champions League können wir ja auch in dieser Saison, in dieser Champions League Saison auch in Hamburg läuft. Von daher habe ich gerade mal geschaut, also Donetsk in Hamburg ja, die Heimspiele liegen aber schon 1-0 zurück. Ja, Leipzig hat gewonnen. Ich glaube, das ist ja schon mal ganz gut für den deutschen Fußball, dass man auch gegen einen Schweizer Verein gewinnen kann. Das ist ein guter Start für Leipzig. Ja, ich bin gespannt, wie die deutschen Teams jetzt auch in dieser Saison abschneiden werden.
Ja, komm, hau kurz raus, Dortmund.
Dortmund wird verlieren 2-1. Genau, ich glaube auch, dass Bayern gewinnt gegen United. Ein bisschen knapper, vielleicht ja, 2-1. Und Union holt mit Bonucci in der Innenverteidigung ein 1-1.
Optimistisch, optimistisch. Ja, BVB geht unter in Paris 4-1. Real auch 4-0 gegen Union und Bayern 3-1.
Da sind wir ja gar nicht alle so weit auseinander, das seht ihr.
Nee, sieht ganz gut aus. So, dann würde ich jetzt auch sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich kann frühstücken gehen. Fabi und Björn können in Ruhe die Champions League weiterschauen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier gleich irgendwo
Gibt
ans
es denn
Laufen
jetzt
kriege auf
eigentlich
irgendeinem
Bier
Sender.
auf Hawaii?
Es gibt so viele Sorten an Bier hier auf Hawaii. Also, das wäre für Biertrinker, Fabi, die wir kennen, auf jeden Fall ein ziemliches Paradies. Aber du kennst mich, ich werde da mal ein, zwei Bier zum Abendessen trinken, aber das
Zum
war
Frühstück
es dann
meinst
auch.
du, oder?
Ja, oder gleich zum Frühstück, mal gucken, ob nicht, ob ich da nur Ärger kriege oder so. Deswegen. Nee, und nächste Woche schauen wir dann, dass wir auf jeden Fall die Folge nicht so spät aufnehmen. Der Sören knallt jetzt gleich dann direkt online, damit ihr vielleicht morgen früh am Mittwoch noch was zu hören habt. Und ja, nächste Woche dann hoffentlich wieder an einem Sonntagabend dann, wenn es klappt.
So sieht's aus.
Gut,
Genieß
dann
deinen
wünsche ich euch
Urlaub,
beiden.
Sören. Du
Ja?
die Nächte, sofern das denn möglich ist. Und ich gucke jetzt Fußball. So machen
Macht
wir
das,
das.
Fabi. Alles klar.
Alles
Lasst es
klar.
euch gut gehen, Jungs. Bis dahin mal.
Schöne Woche.
Tschüss.
Tschö.
Ciao, ciao.